Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Wegsehen und weitermachen tut keiner Gemeinschaft gut. Das gilt auch für den Buddhismus, auch wenn er nach wie vor in der modernen westlichen Welt hip ist und sich als Philosophie und Religion einer großen Beliebtheit erfreut. Aber der Buddhismus hat auch seine Skandale. Das Thema Missbrauch betrifft nicht nur die Kirchen. Auch buddhistische Gruppen müssen sich damit auseinandersetzen oder müssten sich auseinandersetzen. Tatsächlich fehlt oft die Bereitschaft dazu, spirituelle Leitfiguren und Leitgedanken in Frage zu stellen. Wir haben hier im Deutschlandfunk bereits mehrmals darüber berichtet. Aktuell ist zu diesem Thema ein Buch erschienen von Werner Vogt. Er ist Professor für Soziologie an der Universität Witten-Herdecke. Er hat sich mit Machtmissbrauch im Buddhismus beschäftigt, und zwar am Beispiel des kürzlich verstorbenen tibetisch-buddhistischen Lehrers Sokyal Rinpoche und seiner Organisation Rigpa. Mechthild Klein hat mit dem Soziologen und Buchautor Werner Vogt gesprochen.
Sokyal Rinpoche ist der Begründer der Rigpa-Organisation, einer der bekanntesten tibetisch-buddhistischen Gruppen im Westen. Ende August ist der spirituelle Lehrer an den Folgen einer Krebserkrankung gestorben. In der Rigpa-Krise spielte er die zentrale Rolle. Ex-Schüler bezichtigten ihn öffentlich des körperlichen und geistigen Missbrauchs. Monate später trat der Meister ohne Schuldeingeständnis zurück. Das war vor 2 Jahren. Der Soziologe Werner Vogt hat sich eingehend mit dieser buddhistischen Richtung beschäftigt. Er möchte in seiner Analyse die Denkmuster und Dynamiken für Machtmissbrauch entschlüsseln. Als er mit seiner Forschung zur Rigpa-Bewegung begann, war Sokyal Rinpoche noch in Amt und Würden. Aber schon damals gab es offenbar viele Mitwisser unter den Anhängerinnen, sagt der Wissenschaftler.
Sie haben zwischen Vertrauen und Misstrauen gependelt und fingen auf einmal im Interview an zu sagen, ja, da gibt's ein Problem, da wird von außen über uns schlecht geredet, aber das kann nicht sein, weil es ist ja ein erleuchteter, wiedergeborener Meister und ich möchte das nicht glauben.
Werner Vogt lehrt an der Universität Witten-Herdecke. In seinem Buch beschreibt er die Rigpa-Bewegung als ein System geprägt von Erwartungen, von Täuschung und Enttäuschung. Faktoren, die sich wechselseitig bedingen und stabilisieren. Der Meister arbeitete mit den Erwartungen und Enttäuschungen. Warum so viele Schüler trotz ihres Unbehagens nicht gegangen sind, das habe Gründe. Vogt sagt,
dass viele Menschen also auch was sehr Wertvolles gewonnen haben, also durch Rigpa, durch die Kurse, durch die Belehrung von ihrem Meister und also auch stellenweise aus tiefen existenziellen Krisen herausgekommen sind. Und dann ist natürlich diese Dankbarkeit und dann kann man nicht gleichzeitig glauben, dass Dinge passieren, die nicht passieren dürfen. Und das ist ein ganz einfacher psychologischer Mechanismus. Das Fachwort ist kognitive Dissonanz. Und dann versucht man gewissermaßen die eine Seite wegzuschieben, die man nicht haben möchte.
Wer etwas kritisiert, steht auf einmal alleine da. Alle sind dann gegen den oder die eine. Solche Mechanismen habe die Gruppe entwickelt. Sogar auf sogenannten Informationsveranstaltungen zur Krise wurde den Betroffenen geraten, das Geschehen für sich persönlich durchzuarbeiten, als spirituelle Aufgabe. Im Buch heißt es,
nicht der vermeintliche Täter erscheint als Problem, sondern die Menschen, welche mitfühlend an der Perspektive der Opfer teilhaben oder sich gar selbst getäuscht sehen. Was sich hier also diesseits des Schweigens zeigt, ist eine ontologische Verwirrung. Sachverhalte, die objektiv zu klären sind, werden subjektiviert. Die Subjektivität des Meisters, seine angebliche Heiligkeit, wird zur objektiven Tatsache verklärt. Das Schweigen schützt kein mystisches Geheimnis, sondern verhindert nur das Aufdecken einer Illusion. Das Tragische ist, dass mit diesem Arrangement auch die Spiritualität der Anhänger von Rigpa tiefgreifend korrumpiert wird.
Weil der Meister über die Vorwürfe schweigt, müsse in der Organisation umso mehr gelogen werden, schreibt Vogt. Wenn Zweifel an seiner Aufrichtigkeit nur ein persönliches Problem des Schülers ist, dann kann der Meister machen, was er will. Selbst wenn er Schülerinnen drangsaliert. Es wird ja berichtet von Gewalt und Schlägen, dann arbeitet der Meister nur mit ihnen, um ihr Ego aufzulösen. So die Binnensicht. tantrischen Buddhismus nehmen Schülerinnen und Schüler das Gelübde auf sich, zu jedem Wesen Liebe und Mitgefühl zu entwickeln. In einer Sonderübung fangen sie an, mit ihrem Meister als Hauptlehrer zu üben.
Von der Grundidee ist das natürlich wunderbar, also weil dann lerne ich, dass auch Tiere, Hunde, aber auch vielleicht Verbrecher oder Mörder von ihrer Natur nach leidende Wesen sind, zu denen ich Mitgefühl entwickle. Und das ist eigentlich diese Grundidee, dass man das versucht, erstmal mit dem Lehrer zu üben. Und wenn man das kann und sieht, er ist auch einfach nur ein Mensch, hat Fehler, das auf andere zu übertragen. Also das ist eigentlich diese tantrische Übung.
Es gab nach Ansicht des Soziologen aber das fatale Missverständnis, dass der Schüler alle Handlungen des Lehrers als erleuchtet ansieht. So kommt es, dass die Schüler über ihren Guru denken: Wenn der Meister Mist macht, lass ihn doch, das gehört zum spirituellen Programm. Die Übung werde nicht nur als Realität gedacht, sie sei Realität, sagt Vogt.
Wenn er jetzt jemanden schlägt, also dann ist es jetzt irgendwie, ja, dann macht er was Tolles, um die Leute zur Erleuchtung zu führen. Das glauben dann leider viele. Und das ist natürlich Quatsch. Also das können wir, glaube ich, empirisch relativ gut sagen, dass also mit unseren Mitteln, dass auf die Weise niemand, den wir untersucht haben, zur Erleuchtung gekommen ist, sondern sie sind traumatisiert, die Leute. Also das geht leider genau in die gegenteilige Richtung. Aber durch dieses Missverständnis glauben die Leute leider oder wollen es einfach glauben, dass das was Gutes ist, dass es eine Tat ist, die die Menschen zum spirituellen Erwachen bringt.
Und weil die Anhänger eben auch gute Erfahrungen gemacht haben, schieben sie Sachen, die irritierend oder verstörend sind, ständig zur Seite. Schon die Kursanfänger lernen das. Ein Unbehagen bleibt, auch bei Leuten, die schon 10 oder 15 Jahre dabei sind. Manchen sei das Abspalten dieser Beobachtung bewusst, aber sie wollten ihren Glauben nicht verlieren.
Ich sehe, Leute werden schlecht behandelt. Ich sehe, den Leuten geht es eigentlich gar nicht gut, die jetzt schlecht behandelt werden von der Gruppe oder von dem System. Aber jetzt muss ich quasi auch dann meinen eigenen Wahrnehmungen misstrauen und sagen, nein, das sind alles nur Projektionen, das sind alles nur Illusionen. In Wirklichkeit ist es ein erleuchteter Meister.
Das Tragische sei, je länger eine Anhängerin oder ein Anhänger da mitgemacht hat, umso mehr müsste er oder sie anerkennen, dass er selbst mitgespielt und das Lügengebäude gestützt habe. Auch deshalb fällt der Austritt so schwer. Dabei könnte die Grundidee hilfreich sein, meint Vogt, dass man seine Projektionen hinterfragt, indem man seine eigenen Ängste, Wünsche, Begierden und Zweifel anschaut. Dann bräuchte man nicht mehr symptomatisch reagieren, sondern wäre wirklich frei, aus buddhistischer Sicht. Stattdessen hörten die Rigpa-Anhänger: Du musst deine Zweifel überwinden, um dein Ego zu überwinden. Das sei eine klassische Falle.
Die meisten Leute wissen ja gar nicht, was es heißt, das Ego zu überwinden. Sie haben eine Vorstellung, da kommt jemand, zerschlägt das Ego und dann bin ich befreit. Aber faktisch, also ist es ja so, umso mehr jemand auf einen draufschlägt, also umso mehr man misshandelt wird, umso mehr sammelt man wieder neue Traumata an. Also es ist die Befreiung. Also so wie ich es jetzt verstehe, liegt ja wesentlich mehr da drin, praktisch aus alten emotionalen Verstrickungen rauszukommen, um die Gegenwart, wie sie jetzt ist, sehen zu können. Und zu dem Sehen gehört eben auch ganz klar irgendwie, vielleicht hat mein Lehrer Probleme.
Vielleicht ist der Lehrer eben sexsüchtig und gewalttätig. Den Ausweg aus der Krise suchen derzeit unterschiedliche Gruppen bei Rigpa. Das hört auch mit dem Tod von Sokya Rinpoche nicht auf. Zum Beispiel die Aufarbeitungsgruppe What Now? Was jetzt? Sie tauschen sich im Internet aus.
Sie erkennt an, dass es diese Missbrauchsgeschichten gibt. Sie versuchen erstmal sich selbst zu vergeben, dass sie so lange sich haben täuschen lassen, versuchen aber auch gleichzeitig weiter im buddhistischen Sinne für sich Mitgefühl und für andere, für die anderen Opfer Mitgefühl zu entwickeln. Also das ist eine sehr produktive Weise des Aufarbeitens.
Es gebe eine ganze Reihe von tibetisch-buddhistischen Lamas, die weitermachen wollen wie bisher. Auf Austritte und Kritik reagierten sie mit Strafreden und Drohungen, sagt Vogt. Auf Abtrünnige warten angeblich tantrische Höllen, wenn sie sich von ihrem Hauptlehrer abwenden. Doch nur die Person an der Spitze auszutauschen, das hält Werner Vogt für zu wenig. Damit würde das alte System mit aller Anfälligkeit für Machtmissbrauch erhalten bleiben. Der Soziologe kommt in seiner Untersuchung zu dem Ergebnis, dass auch die Dogmen und Tabus des tibetischen Buddhismus im Westen auf den Prüfstand gehören. Die wesentlichen Einsichten des tibetischen Buddhismus wären neu zu übersetzen.
Mechthild Klein sprach mit dem Soziologen Werner Vogt über sein neues Buch »Der ermächtigte Meister«, erschien im Karl-Auer-Verlag.